Dr. Michael Richter von der RBM informiert über sozialrechtliche Fragen im Rahmen der Beraterqualifizierung des DBSV.
Die Eingliederungshilfe, da gäbe es natürlich jetzt unglaublich viel zu besprechen. Also mit anderen Worten, wir könnten bis morgen Mittag das Thema machen, aber ganz so viel Zeit haben wir nicht. Was hat sich im Kern geändert? Und das ist ja das Entscheidende. Inhaltlich kann man so ganz grob sagen, gibt es einen Riesenunterschied, dass nämlich bei Maßnahmen nur noch die Fachkosten, also die behinderungsspezifischen Kosten übernommen werden und nicht mehr die Kosten des Lebensunterhalts, dass man da trennt. Das gilt nicht für Schüler. Ja? Also Schüler, die mit Internat irgendwie eine Schule besuchen, also im Prinzip bei uns auf eine Sonderschule gehen und da internatsmäßig untergebracht werden, für die gilt es nicht. Aber für alle anderen Leistungen, ja, also wenn jemand mehrfach behindert ist, schwerst mehrfach behindert und muss in einer Einrichtung wohnen oder wohnt in einer Einrichtung, dann hat es Konsequenzen und Folgen. Aber auch da ist noch nicht ganz klar absehbar, es wird bisher noch sehr unterschiedlich gehandhabt etc. Könnte ich jetzt gar nicht definitiv sagen, so und so ist es. Ich könnte höchstens sagen, so und so ist es ursprünglich gedacht. Also da warten wir auch ein bisschen noch ab, aber wissen muss man eben, dass diese Lebensunterhaltskosten quasi wie immer über Hartz IV, wenn jemand berufstätig sein könnte, ansonsten wahrscheinlich oft über Grundsicherung abgedeckt ist. Was aber wirklich spannend ist, sind natürlich die neuen Einkommens- und Vermögensgrenzen. Und das ist relativ schwierig zu errechnen, aber man kann sagen, im Verhältnis zu den früheren Einkommens- und Vermögensgrenzen, und zwar, und früher meine ich, wirklich die vor 2017, zwischendurch gab es eine Übergangsphase, wo die Vermögensgrenzen schon deutlich höher waren, da war ja schon einiges deutlich besser, ne? Anstatt 2.600 Euro Vermögen durfte man dann 30.000 Euro haben. Aber wie ist es jetzt? Jetzt sind auch die Einkommensgrenzen deutlich höher. Und da möchte ich schon noch mal kurz sagen, wie sich das errechnet. Jetzt ist es so, dass wichtig die Sozialversicherungsberechnungsgröße nach § 18 SGB IV ist. Und wenn ich ehrlich bin, die kannte ich früher auch nicht. Das ist aber so etwas wie ein Durchschnittseinkommen, ja? Wo Sozialversicherungsbeträge errechnet werden, Beiträge und sowas. Dafür braucht man das an sich. Vorteil an dieser Sozialversicherungsberechnungsgröße ist, dass sie dynamisch ist. Sie orientiert sich am Durchschnittseinkommen der Bevölkerung. Und eines der Probleme, warum früher Einkommens- und Vermögensgrenzen so niedrig waren, war das, dass sie eben nicht dynamisch waren. Das heißt, die Vermögensgrenze stammt letztendlich im Kern noch aus den 60er Jahren. Und da waren 2.600 Euro vielleicht noch viel Geld oder dann umgerechnet in D-Mark, ja, da war das irgendwie noch viel Geld. Aber wenn das 50 Jahre nicht angepasst wird, dann ist das eben gar nichts mehr. Die beträgt in etwa 38.000 Euro jetzt. Ist aber noch nicht fertig, merken Sie sich nur 38.000 Euro. Die Einkommensgrenze berechnet sich jetzt wie folgt. Unschädliches Einkommen durch eine Erwerbstätigkeit sind von diesen 38.000 Euro 85% als Jahreseinkommen, als Jahresnettoeinkommen. Da sind wir etwa bei 32,3. Allerdings gelten 85% nur bei Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit. Arbeit soll sich lohnen. Wenn das Geld aus anderen Einnahmenquellen stammt, wie zum Beispiel Vermietung, dann sind das nur 75%, die frei sind. Also bei 38.000 Euro, bei 28,5. Wenn das Geld aus einer Rente stammt, sind es nur 60%. Dann kommt das Beste. Ich muss im Rahmen der Eingliederungshilfe nur 2% des überschießenden Einkommens pro Monat einsetzen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, sonst sind sie, glaube ich, alle raus. Wir nehmen jetzt mal bei Einkommensgrenze aus Erwerbstätigkeit 32.000 Euro, weil es einfacher zu rechnen ist. Ja? Ich habe aber, ich habe ja gesagt, bin reicher Jurist, netto 40.000 Euro. Dann sind 2% davon 160 Euro. Und mehr muss ich monatlich nicht einsetzen. Also 8.000, 2% sind 160 Euro. Und mehr muss ich monatlich nicht einsetzen.
Also, ich verdiene 40.000 Euro im Jahr. Die Einkommensgrenze für mich liegt bei 32.000 Euro. Ich liege also 8.000 Euro über der Grenze. 2% von 8.000 Euro sind 160 Euro. Ich muss dann 160 Euro im Monat von meinen Eingliederungshilfeleistungen selbst tragen.
Das heißt, egal was ich kriege, zum Beispiel jetzt auch bei einer persönlichen Assistenz, wo die Kosten ja leicht sehr hoch sein kann, eben vielleicht, wenn ich mehrfach behindert bin oder Taubblindenassistenz, also einen sehr hohen Assistenzbedarf habe, dass sich Arbeiten dann noch lohnt. Also 85% bleiben eh frei. Und außerdem zahle ich ja maximal 24% meines darüber hinausgehenden Einkommens, 12 mal 2, dann noch dazu. Und mir bleiben immer 76% des überschießenden Einkommens, also was da drüber ist, auch nochmal frei. Wenn ich 3 Monate LPF-Training habe, dann habe ich ja auch 3 Monate quasi Leistung, die ich in Anspruch nehme. Nehmen wir mal ein LPF-Training, kostet die Stunde 75 Euro. Mhm. Ich möchte 12 Stunden machen, verteilt auf 3 Monate, sind pro Monat 300 Euro. Ja? Mhm. 4 mal 75, 300 Euro. Nehmen wir ruhig jetzt mal einen Rentner, der das möchte, der hat 25.000 Euro Rente. Dann hat er 22.800 Euro. Jetzt hat er 25.000 Euro. 2% von 2.200 Euro, also überschießend, sind 44 Euro. Das heißt, der zahlt 44 Euro für das LPF-Training dazu, pro Monat.
Wenn jemand ein Haus erbt, sagen wir mal, im Wert von 100.000 Euro?
Erstmal ist so etwas nur im Monat des Zuflusses Einkommen. Also wann was wohin gehört, wenn ich was bekomme, in dem Monat, wo ich es überwiesen bekomme oder eben auch übereignet bekomme, ja, ist es Einkommen. Also ich kriege jetzt irgendwann mal meinen Erbschein und kriege das Haus. Und das ist 100.000 wert. Dann habe ich in dem Monat ein Einkommen von 100.000. Also in dem Monat werde ich wohl nichts kriegen. Ja? Im nächsten Monat wird das aber zum Vermögen. Und unterfällt dann der Vermögensgrenze. Wenn ich dann diesen Monat nutze und selber einziehe, ist es selbstbewohntes Wohneigentum, dann ist es schon Vermögen. Dann ist es völlig unbeachtlich. Dafür muss ich aber selber drin wohnen. Ja? Und ansonsten wird es zum Vermögen. Und die neue Vermögensgrenze ist ganz einfach. Das sind nämlich 150% dieser Sozialversicherungsberechnungsgröße. Nämlich 57.000 Euro.
Also kann sich das durchaus tun.
Ja. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt übrigens auch eine Vorschrift, die sagt, bei so Erbschaften und so, dass man die auf 6 Monate verteilen kann im Sozialgesetzbuch. Und das machen dann auch eben gerne, wie Sie gerade gesagt haben, so Sozialhilfeträger und sagen, oh, kriegen einmal ein Häuschen und das verteilen wir dann schön. Das heißt, sie kriegen 6 Monate keine Leistung. Ob das zulässig ist, habe ich meine großen Zweifel dran. Das ist nämlich eigentlich eine Regelung zugunsten der Betroffenen. Aber da kann man drüber streiten. Habe ich gerade einen Fall, wo ich das tue. Ja, aber was ich jetzt nur sagen wollte, und das ist ja für Sie auch als Berater dann ganz wichtig. Wir haben jahrelang unglaublich gekämpft, dass LPF eine Leistung der Krankenkasse wird. Mhm. Und dazu taugt sie einfach nicht, weil sie nicht ins System passt. Ja? Also um von der Krankenkasse bezahlt zu werden, muss man eigentlich einen klassischen Heilberuf haben. Und das sind LPF-Lehrer nicht. Ja, also das sind so Ergotherapeuten, Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Ärzte, ne? Pfleger. Das sind die alles nicht. Und deswegen passt das ganz schlecht in dieses System der Krankenversicherung rein. Aber jetzt mit diesen hohen oder viel höheren Einkommens- und Vermögensgrenzen habe ich komplett einen neuen Kostenträger. Aber was dann noch interessant ist, ich muss jetzt auch nicht mehr zeitgerecht quasi Kontoauszüge oder so etwas zum Beleg meines Einkommens- und Vermögens darlegen. Ich kann das auch aufgrund des Steuerbescheides vom vorletzten Jahr machen oder, wenn ich den nicht habe, aufgrund des Rentenbescheides. Das heißt, ich muss mich auch nicht mehr zeitnah quasi völlig nackig machen und sagen, das habe ich. Ja? Was ja bei älteren Leuten ganz oft ein Grund ist, zu sagen, mache ich es nicht. Ne? Was noch spannend ist, wenn ich dann eben auch noch ein bisschen mehr habe als 57.000 Euro Vermögensgrenze, Blindengeld darf ich ansparen. Jetzt sind wir nämlich gleich beim nächsten Thema.
Darf man ansparen und für irgendwas?
Darf ich ansparen und es muss nur eine zweckentsprechende Verwendung noch in Betracht kommen. Dafür ist aber Voraussetzung, dass ich sagen kann, das ist Blindengeld. Und das kann ich nicht mehr, wenn mein Blindengeld auf mein Girokonto geht. Dann unterfällt das komplette Vermögen, was auf dem Konto ist, nicht mehr dem quasi schon Vermögen beim Blindengeld. Also eine zweckentsprechende Verwendung muss noch in Betracht kommen. Aber nur abstrakt. Ich muss jetzt nicht mal konkret sagen, das brauche ich für eine Braillezeile oder sonst was. Dass die zweckentsprechende Verwendung noch in Betracht kommt, das schließt zum Beispiel Wachkoma-Patienten aus. Und inhaltlich ist aber der große Vorteil der Eingliederungshilfe, das muss man vielleicht noch sagen, dass ich zum Beispiel auch Dinge beantragen kann, die eben helfen. Also weil Hilfsmittel im Sinne der Eingliederungshilfe Dinge sind, die helfen. Sie müssen nicht eben zum Ausgleich der Behinderung hergestellt werden, sondern im Rahmen der Eingliederungshilfe, zumindest gibt es noch keine gegenteiligen Urteile, kann ich auch zum Beispiel ein iPhone beantragen, wenn ich das brauche und mir weiterhilft. Und ich es natürlich sonst nicht finanzieren kann. Und ich klar machen kann, ich brauche das wirklich nur, weil ich behindert bin und nicht deswegen, weil ich gerne ein iPhone hätte. Also gilt nicht, dass wie bei der Krankenkasse muss extra für Behinderte hergestellt worden sein, sondern da ist auch denkbar, wenn ich Sozialhilfeempfänger bin und brauche einen großen Monitor, weil ich damit besser arbeiten kann als mit einer Vergrößerungssoftware oder sonst was, dass ich dann auch den großen Monitor von der Eingliederungshilfe bekommen kann, weil ich nicht anders arbeiten kann. Oder ein klassisches Beispiel, ein Laptop, weil ich ja mit der Handschrift gar nichts mehr machen kann. Ja, Notizen zu machen oder so. Und das sind natürlich keine Hilfsmittel im Sinne der Krankenkassen, sind im Rahmen der Eingliederungshilfe förderbar.